Noch selten sind die beiden Realitäten in Amerika so krass offensichtlich geworden. Der neue Präsident richtet sein Kabinett ein, der alte sucht immer noch nach Stimmen. Die rechte Medienwelt hilft Trump dabei und organisiert sich gerade neu. Was für ein Blosen entsteht hier gerade? Muss man sich als Republikaner bald für die eine oder für die andere Seite entscheiden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia.
I'm going to do my best to keep it together. Because it has all gone too far. All of it. Joe DeGeneva today asked for Chris Krebs, a patriot who ran CISA, to be shot. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason because he was transferring a report on batches from an EMS to a county computer so he could read it. It has to stop.
Das war wieder mal ein sehr fröhlicher Beginn für unser Gespräch, das wir da gerade gehört haben. Alan, hoi, was haben wir da gerade gehört?
Hoi Philipp, das war Gabriel Sterling, das ist ein republikanischer Vertreter der Wahlbehörde von Georgia, ein Konservativer, ein Mann, der, ich finde, ziemlich Eindrücke gerettet hat, hässig auch, verzweifelt auch. Es war ein Appell, den er gehalten hat an Trump und an die Republikaner. Sie sollen endlich aufhören mit diesen Verschwörungstheorien rund um die Wahlen, die jetzt wirklich zu Todesdrohungen geführt haben, gegen Wahlhelfer, gegen Behörden, immer noch zu so Sachen führen, zu einem grusige, giftige Sumpf, wo irgendwie so ein bisschen unheimlich ist, offenbar auch so Leute, oder?
Es ist aber wie eine zweite Ebene, oder? Auf der einen Ebene twittert Trump weiter und weiter und weiter von diesen Wahlen. Auf der anderen Ebene hat das wirklich tatsächlich echte Konsequenzen im echten Leben von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern, oder?
Ja, es ist wirklich im Moment, ich finde es gerade ziemlich schwierig zu erfassen. Also eben, du hast in der Einleitung ja gesagt, es gibt wie zwei Realitäten. Es sind der einen, macht der Biden sein Kabinett da Stück für Stück zusammenstellen. Das Coronavirus ist da, der Kongress diskutiert über Hilfspakete etc. Also quasi eine normale Zeit, eine normale, ungewöhnliche, aber ja, es passiert einfach normales Zeug. Oder? Und in der anderen hat man wirklich den absolut wahnsinnigen Kampf, der da tobt, wo irgendwie, glaube auch die Medien noch nicht so recht wissen, wie soll man das jetzt behandeln, oder? Auch Teil in konservativen, normaleren Medien, wir reden nachher noch ein bisschen genauer über die Landschaft, dort wird zum Teil einfach quasi ignoriert, was der Trump und seine Hardcore-Verbündeten machen. Und es ist ein bisschen Unsicherheit da, wie soll man mit dem überhaupt umgehen?
Der Kampf, der ist jetzt bei uns ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Wir haben nur noch die grossen Bogen über. Wenn William Barr etwas sagt oder Mitch McConnell, wer kämpft denn jetzt überhaupt noch?
Also man hat zum Beispiel im Trump seine Anwalt verschiedene, die seit Tagen zum Beispiel Kriegsrecht fordern in Interviews oder in Tweets. Zum Beispiel mit dem Michael Flynn, der jetzt begnadigt worden ist von Trump, gerade eben sein erster kurzzeitiger Sicherheitsberater, der auch so Tweets verbreitet, wo er sagt, eben, es brauche jetzt ein Kriegsrecht und eigentlich eine neue Auflage von der Wahl. Also ziemlich extreme Forderungen, die aber von Leuten kommen, die ganz nahe am Präsidenten stehen. Und eben, das sind dann sehr dunkle Töne, die da angeschlagen werden.
Also, und in den Medien... Kriegsrecht, sag schnell, was würde denn das heißen?
Ja, also das ist ja nicht realistisch, wird auch nicht passieren, oder? Aber die Leute fordern eigentlich, dass quasi, ja, genau führen sie nicht aus, oder? Aber die Implikation ist, dass der Trump soll quasi mit allen seinen Befugnissen, die er hat, also auch Zugriff aufs Militär, eigentlich quasi stoppen, was da im Gang ist. Also die ordnungsgemäße Zertifizierung von der Wahl und eigentlich einfach entweder das Wahlresultat abkennen oder Neuwahlen da verhängen. Mhm. Oder? Also es ist dann je nachdem, wie tief man in die Sümpfe hineinwartet, kommt das dann in mehr oder in weniger Details zum Vorschein. Aber der Grundton ist einfach, ist der, dass man sich langsam jenseits bewegt oder von dem, was normal ist.
Verstärkt werden die Töne ja nicht nur durch Tweets von Trump, sondern auch durch verschiedene Medien, du hast es vorhin gesagt. Unter anderem immer noch Fox News. Wir hören schnell ins erste Interview rein, wo der Trump überhaupt geht nach der Wahl.
Mr. President, you've said many times that this election was rigged, that there was much fraud, and the facts are on your side. Let's start there. Please go through the facts. Characterize what took place.
Well, first of all, I have to start by saying the whole world is watching, and nobody can believe what they're saying. And you have leaders of countries that call me and say, that's the most messed up election we've ever seen.
Wir haben jetzt hier Maria Bartiromo gehört und eben Trump. Sie hat eine Sendung auf Fox Business, das ist ein Schwestersender von Fox News. Nach den Wahlen, gerade kurz nachher und auch in der Woche darauf, hat es ja so ein bisschen Verwirrung gegeben und man hat das Gefühl gehabt, also, hat es auch ein paar Schlagzeilen gegeben, die wir in Europa gelesen haben, dass der Trump mit Fox bricht. Was ist jetzt die Sache genau?
Ja, also mit Fox ist es ein bisschen speziell, oder? Es ist so, dass sie nicht mehr so uneingeschränkt Cheerleader sind für Trump, wie sie das noch bis vor der Wahl gewesen sind. Wenn man den Sender genauer und länger schaut, was ich berufsmäßig machen muss, dann sieht man, dass der Job die Landschaft nicht mehr so uneinheitlich ist. Es gibt ja eben, es gibt quasi tagsüber die Nachrichtensendungen, die meistens auch nachrichtlich gehalten sind, oder? Also das sind ja normale Journalisten mehr oder weniger, wo quasi ja, Nachrichten machen. Und dann gibt es zu oben gibt's die wirklich reichweitenstarken Stars von dieser rechten Szene, die Hosts, die dann einfach eigentlich ihre Meinung ungefiltert quasi da ein bisschen predigen. Oder?
Und Leute wie der Sean Hannity und Tucker Carlson und der Ingram Alarm, genau.
Genau, das sind so Leute, die haben da eine riesen Anhängerschaft. Also auch wenn man zum Beispiel an Trump-Rallys geht, dann Das sind Helden, wenn man mit den Leuten reden, wenn man die Leute fragt, was schauen sie denn oder was hören sie oder wie konsumieren sie News, dann können wir sehr schnell die Namen, oder? Das sind dann mehr wert quasi als Fox selber. Das sind wie die sprechen für sich. Und zwischen diesen Leuten ist jetzt alles ein bisschen differenziert, oder? Also die einerseits tun, also die Nachrichten-Section, die hat ein bisschen aufgehört damit, all die Wahlbetrugsvorwürfe zu ventilieren, einfach so. Sie übertragen zwar schon auch noch immer all die Auftritte von Trump seiner Anwälte, das machen sie schon, aber sie tun es dann zum Teil auch sagen, dass es keinen Beweis gibt für all die Vorwürfe. Und die grossen Stars, die ich gerade erwähnt habe, die sind zum Teil schweigen sie eben auch schon ein bisschen zu diesen Wahlbetrugsvorwürfen. Also okay. Auch dort, wenn man das ein bisschen feiner schweigt, bei der Kremlinologie, oder bei den Russen damals, bei den Sowjets, wenn man das ein bisschen genauer zwischen den Tönen liest, merkt man, auch die setzen sich zum Teil ein bisschen ab. Und das wiederum hat jetzt in dem grösseren rechten Medienuniversum, also von diesen Anhängern und diesen Zuschauern, auch, die das schauen, ein bisschen zu einem Backlash gegen Fox News geführt. Das ist schon so. Aber jetzt zu sagen, dass Fox und Trump gebrochen haben, wie das, ja, wenn ich es auch oft gelesen habe, gerade in europäischen, das ist falsch, das stimmt so nicht.
Gibt es denn aber Anzeichen dafür, so wie du jetzt sagst, dass am Schluss sich die nachrichtliche Seite durchsetzen kann? Bis jetzt hat die ja immer verloren, muss man sagen, die letzten 10 Jahre, oder? Seit Obama eigentlich.
Ja, ich glaube, eben, die Realität ist am Schluss ja stärker als die Fieberträume. Oder? Also der Biden wird am 20. Januar eingeweiht werden als Präsident, dann wird auf einer Bühne stehen vor dem Kapitol und den Amtsschwur ablegen. Und dann, das kann man ja nicht einfach ignorieren. Oder? Also darum, auch die sind am Gesetz von der Schwerkraft gebunden quasi. Aber wie sie dann dorthin kommen. Also bis dann haben sie noch 2 Monate Zeit, oder, um dann Weg zu kommen. Und dort können sie halt schon noch, also ich rede jetzt für die Rechten hier im Allgemeinen, können sie einfach schon noch viel auch in Wurmlöcher reingehen, wo man sich dann fragt, oder wie gesund das ist noch. Also wenn jetzt quasi immer gesagt wird, das ist gestohlen, das ist eine Folge von einer Deep State Verschwörung etc. etc., dann wird das sich schon irgendwo absetzen, oder?
Jetzt im Verlauf der Debatte über Fox News hat man auch merken, auch dank dem Präsidenten selber, dass es da noch andere Sender gibt, die auch um das gleiche Segment buhlen. Newsmax heisst, glaube ich, einer. Der andere heisst One American News oder so. Kannst du etwas zu diesen Sendern sagen? Wie gross sind die? Wie bedeutend ist das neue Fox News, das wir hier erleben?
Nein, das glaube ich nicht. Fox ist eigentlich darum so erfolgreich geworden, weil Fox halt sich gleich ein Stück weit im Mainstream bewegt, im kulturellen Mainstream auch. Also es gibt einen Grund, dass der Sender, also man kann schon viel sagen, oder? Sie haben viel auch üble Kampagne gemacht und alles natürlich, aber es ist ein Produkt, das halt auch darum nachgefragt wird, eben weil es eine Nachfrage gibt für das, weil sie sich gewissermaßen in einem Teil vom Konservativen zwar, aber vom Mainstream bewegen. Und das One American News zum Beispiel, das ist ein Spartensender, das ist ein Nischenprodukt, sehr extrem, gegen die tönen dann wirklich die Fox News, selbst die Lüterstimmen bei Fox News tönen gegen die wie irgendwelche weiß auch nicht, Schulfernsehredner. Also ich glaube nicht, dass die in dem Sinn zu dieser Reichweite werden kommen wie Fox News. Newsmax ist ein bisschen anders. Die sind tatsächlich in vielen, also die haben, hast schon, wo ich gesehen habe, die Zahlen sind nicht immer so zuverlässig, aber sind die sie sagen, sie werden in fast 100 Millionen Haushalte übertragen. Und das wäre sehr viel mehr als auch Fox News, wo ja ein kostenpflichtiger Kabelsender ist. Aber Newsmax ist nebst die grössere Operation, ist auch mehr ein grösseres Medienhaus dahinter. Und es ist schon so, dass die, heutzutage ist es so, es ist ja nicht so, dass jemand das Zeug linear noch, das ist wie in der Schweiz auch, oder sonst, oder man schaut ja nicht mal alles unbedingt linear, sondern man kriegt das reingespült auf Facebook zum Beispiel. Und dort sieht man, wenn man dort schaut, es gibt zum Beispiel so einen Twitter-Account, wo man jeden oben sieht, was die 10 meistgestellten Stories sind auf Facebook oder Beiträge jeweils an einem Tag. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Newsmax und die One American News Beiträge einzeln sind dann immer ganz hoch drin, sehr oft. Also die haben dann grössere Verteilung als alles, was in den normalen Medien läuft. Also darum sollte man es auch nicht unterschätzen, oder? Es sind dann so einzelne Sachen und die setzen sich, die haben dann eine Verbreitung und ja, richten in dem Sinne auch dann etwas an.
Und die profitieren auch jetzt von dem, was passiert, oder?
Ja, die haben jetzt wirklich mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die bloß jetzt in dem Sinne wächst, oder? Heisst es, ich will jetzt 2-3 neu kommen, dass dann insgesamt, glaube ich, das wächst. Aber es ist so ein bisschen Fragmentierung im Gang. Fox News scheint nicht mehr das Monopol zu haben. In dem Sinn, in dem konservativen Bereich, sondern es gibt wie so eine Art Wettkampf, der eben auch ein bisschen hässliche Seite hat. Also weil es halt einfach extreme Stimmen noch mehr befördert.
Die Fragmentierung geht über das Fernsehen raus, die basiert auch auf den sozialen Medien. Wir haben in den letzten paar Wochen immer wieder Tweets reingespült bekommen von Leuten, vor allem aus dem rechten Medienspektrum oder von ehemaligen Nationalrep von der Schweiz, wo darum geworben worden ist, dass man auf Parler wechseln soll. Das ist so eine Twitter-Alternative. Du hast kürzlich eine ganze Zeit über das geschrieben. Sag euch schnell, was ist das und wie ernst muss man das nehmen?
Parler ist eben so eine Art Alternativ-Twitter. Vor 2 Jahren gegründet und in dem Sinn, lange hat das jetzt niemand interessiert. Und jetzt im Zuge von diesen ganzen Zensurthemen, die in letztes Jahr so ein bisschen aufgekommen sind, oder schon, oder wo quasi Twitter auch dann angefangen hat und Facebook schärfer Leute sanktionieren, wo, also zuerst mal der Trump selber oder seine Tweets mit Warnhinweis zu sehen, wenn sie offensichtlich falsch sind und dann halt auch gegen Leute, die zum Teil gerade im Zusammenhang mit den Wahlen so quasi Fehlinformationen verbreitet haben, wo zum Teil auch, ich muss sagen, sie haben zum Teil recht aggressiv dann auch von Nutzer sperren und das hat dann so eine Art Backlash gegeben und eben so einen Aufruf im konservativen Lager, der schon lange das Gefühl hat, die grossen Big Tech Plattformen hier in Silicon Valley im Liberalen haben es auf sie abgesehen aus ideologischen Gründen und die haben sich dann quasi, da haben sich jetzt die Aufrufe gemerkt, sagen, komm, wir hauen ab, wir sehen uns alle wie Parler wieder und dort sind wir dann genau, frei von Zensur und frei von Tyrannei, von Big Tech.
Funktioniert
es? Es funktioniert in dem Sinn, dass die Plattform, also dass Parler in kurzer Zeit die Benutzerzahl verdoppelt hat, nach der Wahl jetzt. Aber wenn man es in Kontext setzt, ist es natürlich immer noch sehr bescheiden. Also, es sind jetzt etwa 10 Millionen Nutzer. Ich meine, Facebook hat über 2 Milliarden oder, weltweit und Twitter hat, glaube ich, 300 x etwas Millionen, also es ist jetzt schon immer noch ein sehr kleiner Teil, wo wir davon reden. Vielleicht ist es auch nur ein Hype, oder? Interessant ist es halt aber eben, weil es im Kontext von dieser grösseren Fragmentierung, glaube ich, von der Medienlandschaft, es ist vielleicht darum schon ein bisschen Bestand haben.
Ist denn Trump schon dabei dort?
Nein, er ist eben nicht dabei. Und ich glaube, solange, und also übrigens auch viele republikanische Politiker, die sagen, ah, wir gehen auf Parler, wir können jetzt unser Facebook und Twitter-Abo, wenn man dann schaut, die haben in der letzten Zeit dann gleich viel mehr Twitter als auf Facebook geschrieben. Und ich glaube, da hat auch mit der Mentalität zu jetzt, also nicht von Politikern jetzt, aber von so rechten Influencern und Troll, oder? Die finden es ja vor allem dann lustig, wenn sie können Linke aufziehen und sowas. Und ich meine, auf Parler, ich habe das runtergeladen, aber ich schaue das jetzt regelmäßig rein, leider. Und ich meine, das ist einfach sehr einseitig und sehr ein bisschen langweilig, finde ich. Also da gibt es keine Gegenstimmen. Das ist einfach wirklich, das ist ein ganz klar und ganz recht Biotop. Und ja, in dem Sinne ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant für gerade die professionelleren Troll dort, sich da auszutauschen.
Sie haben nichts zum Trollen dort. Was ja interessant ist, jetzt in einem grösseren Kontext, man hat ein bisschen das Gefühl, man kann im Trump und all seinen Athleten zuschauen, wie man den Rückzug ins Private vorbereitet. Ins Private meine ich in Zeit nach dem Weissen Haus. Du willst dann bald einmal einfach wie noch viel stärker zwei Lager haben und die einen machen ständigen Wahlkampf und werden noch 4 Jahre über die Wahlen senden und reden. Und die Frage ist jetzt doch, wer folgt dem Trump alles in die Blase, wenn er aus dem Weissen Haus raus muss? Ist denn die Republikanische Partei, wird denn die nur noch dort stattfinden? Oder ist denn die einfach wieder normal zurück im Mainstream denn?
Also wenn man schaut, was jetzt in diesem Monat passiert ist, seit Trump die Wahl verloren hat und seine zum Teil also unbelegt bis wahnsinnige Verschwörungstheorien vor sich gibt. Und wenn man schaut, wie viele Republikaner entweder geschwiegen haben oder das Zeug verbreiten, aktiv, dann glaube ich, gibt es schon die Chance, dass es eine Art Spaltung gibt von diesem Lager. Nicht jetzt eine institutionalisierte Spaltung, also nicht, dass jetzt da jemand eine eigene Partei gründet, der Trump eine eigene, nicht so, aber halt einfach, dass innerhalb von dieser Partei schon sich grössere Gräben werden auftun. Interessant wird ja sein, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ein paar schon vorher, zum Beispiel der William Barr, der Attorney General, der Justizminister, hat ja gesagt in einem Interview, er hätte keinerlei Beweis gesehen für Wahlbetrug. Und der William Barr ist quasi bis jetzt in der letzten Woche ein totaler Held gewesen von der ganzen konservativen Szene, weil er ja wirklich viel gemacht hat für Trump als Justizminister, hat sich so ein bisschen als sein persönlicher Anwalt geriert und hat dann quasi auch vor den Wahlen gesagt, ja, es werde dann schon Wahlbetrug sein, ein Riesenproblem und so. Und wenn jetzt der ansteht und so etwas sagt, also was ja übrigens nicht irgendwie eine Heldentat ist, oder? Das ist einfach die Feststellung von dem, was passiert, aber das ist ja, muss man heute auch schon loben, auch fast. Mhm. Wenn der jetzt so etwas sagt, jetzt man hat das gestern schon ein bisschen gesehen, oder? Also in dieser Medienwelt ist dann der zum Teil also schon als Deep State Akteur abgetan worden, auch bei Fox. Haben ein paar Moderator gesagt, der ist nicht mehr zurechnungsfähig oder so.
Komm los, wir haben Lou Dobbs zu, der hat es nämlich genau so gesagt.
For the Attorney General of the United States to make that statement, he is either a liar or a fool or both.
Okay, also eben, das heisst, es vertreibt echt gar nicht mehr zur republikanischen Seite.
Ich glaube, es wird jetzt ein Testlauf, oder? Also, ich meine, normalerweise würde so etwas, wie der Barr jetzt gemacht hat, eigentlich den normalen Republikaner eigentlich jetzt wie die Gelegenheit geben, zu sagen, look, auch der Justizminister, der jetzt wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie eine linke Socke zu sein, auch der steht festgestellt, dass es gibt keinen Beweis für irgendeine Wahl, systematischen Wahlbetrug. Jetzt lassen wir es mal gut sein und bitte Trump, hör doch jetzt auf und akzeptiere es. Oder das wäre, was normalerweise passieren würde. Aber bis jetzt, vielleicht ändert sich das noch, bis jetzt habe ich die Stimmen nicht gesehen oder gehört. Bis jetzt schweigen sie einfach. Und das deutet für mich schon darauf hin, dass es viel wird brauchen, bis ein grosser Teil von der republikanischen auch so Mandatsträger sich wirklich werden explizit auch distanzieren von diesem Zeug. Also die Frage, wie künftig auch und in den nächsten Monaten auch über die Wahl geredet wird, über Biden seinen Sieg, über Trump seine Niederlage, das wird wahrscheinlich eine Art wie ein Test werden, oder, für die Republikaner in den Augen von Trump seiner Basis, oder? Wenn die Leute sich nicht quasi zum Ganzen wahrscheinlich sehr mohn bekennen, von wegen, es ist alles gestohlen gewesen und es ist alles eine gigantische Verschwörung, dann sind sie wahrscheinlich für einen Teil der Wählerschaft unten durch, oder? Werden das auch spüren, indem sie wahrscheinlich, wenn sie nächstes Mal antreten, interne Vorwahlkampf müssen überstehen, wo sie dann interne Rivalen haben und so Zeug. Ja, das ist wirklich ist jetzt offen. Ich bin nicht so optimistisch. Ich habe jetzt viel gehört, auch so, ja, eben, die Institutionen haben doch gehabt und es ist auch alles super gegangen und die Gerichte haben all diese Sachen eigentlich quasi, haben die Anwälte ausgelacht von Trump mit ihrem Zeug und so. Und das stimmt alles. Und das ist ja auch erfreulich. Aber ich glaube, die Frage, wie grosse langfristige Schäden sind, kann man jetzt einfach nicht seriöserweise beantworten.
Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich aber auch, dass wir sicher noch mal miteinander schwätzen müssen, weil es geht ja weiter. Darum haben wir über alles geredet.
Sicher noch nicht.
Freue mich darauf, das war es wieder gewesen. Eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu der Wahl in den USA. Nächste Woche sind wieder unsere Kollegen dran, Christoph Münger und Martin Kilian. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Die finden es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und wahrscheinlich auch dort, wo es nicht so gute gibt. Ratet uns, gebt uns Kommentare ab, schreibt uns, wir würden uns freuen. Ja, ciao allen, ciao zusammen, macht's gut.